NDR Info. Shabbat Shalom.
Am Mikrofon Almut Engelin, guten Abend und herzlich willkommen. Lässt sich das gefährlichste Buch der Welt entschärfen, fragte der Spiegel Ende vergangener Woche etwas reißerisch, als die kritische Edition von Hitlers Mein Kampf herauskam. Die Aufmerksamkeit jedenfalls war riesig, und zwar weltweit. Das Editionsprojekt schaffte es ins koreanische Frühstücksradio, in die BBC, zu CNN und Al Jazeera. Die erste Auflage mit 4000 Exemplaren war am Morgen des Erscheinungstages ausverkauft. 15.000 Bestellungen für die zweite Auflage liegen vor. Das ist erstaunlich für ein wissenschaftliches Sachbuch von 2000 Seiten. Michael Wild ist Professor für Geschichte an der Humboldt-Universität in Berlin und Experte auf dem Gebiet der Erforschung des Nationalsozialismus. Michael Wild, der Aufwand für dieses Buch war enorm. Hat sich die Mühe gelohnt?
Das glaube ich schon. Dieses Buch ist das zentrale Buch der nationalsozialistischen Bewegung gewesen. Es ist überall propagiert, millionenfach verkauft worden. Und diese Edition des Instituts für Zeitgeschichte in München unternimmt es nun, dieses zentrale Buch auf ganz unterschiedlichen, vielfältigen Weisen und Ebenen zu kommentieren, kritisch zu widerlegen, es gewissermaßen zu zerlegen.
Machen wir das mal konkret am berühmten 11. Kapitel Volk und Rasse, wo Hitler die Idee der Reinhaltung der Rasse vorstellt. Jedes Tier paare sich nur mit der gleichen Art, schreibt er. Meise zu Meise, Fuchs zu Fuchs, Hausmaus zu Hausmaus. Wie geht die Edition zum Beispiel damit um?
Ja, das macht sie sehr geschickt und konsequent. Zum einen zeigt sie, aus welchem völkischen Denken heraus Hitler diese Art von Behauptungen aufstellt. Sie widerlegt es auf dem modernen biologischen Wissen heute und zeigt auf, dass Hitler hier ständig also Begriffe wie Arten, Familie, Rassen, Varietäten durcheinander bringt oder bewusst so darstellt, dass er seine rassistische, antisemitische Auffassung durchsetzen kann.
Ja, also er führt ja sozusagen die Art, Rasse, Jude oder Arier erst ein. Eigentlich müsste ja nach Meise zu Meise, Fuchs zu Fuchs folgen, Mensch zu Mensch.
Ja, ganz genau. Das macht dieses Buch klar. Also es zeigt die Widersprüchlichkeit in Hitlers Denken selbst und zeigt seine unwissenschaftliche Unhaltbarkeit seiner Thesen.
Die zeigen ja eigentlich auch, dass er Darwin komplett falsch zitiert und falsch verstanden hat. Darwin hat ja nicht gesagt, der Stärkste setzt sich durch, sondern der Anpassungsfähigste setzt sich durch.
Ja, genau. Also die Rassisten haben, würde ich mal behaupten, Darwin gar nicht gelesen, sondern sie haben nur den sozialdarwinistischen Ableitungen, die mit Darwins evolutionsbiologischen Theorie und Konzept nichts zu tun haben, wahrgenommen, um mit Darwin als großen Übervater dann rassistisch urteilen zu, also argumentieren zu können.
Hitler habe schon in diesem Buch mit einer frappierenden und geradezu naiven Offenheit enthüllt, was er sich vorgenommen hatte, urteilen die Historiker des Instituts für Zeitgeschichte. Was konnte man denn nun wirklich von dem Kommenden wissen, wenn man Mein Kampf gelesen hatte?
Doch einige Punkte konnte man wissen, dass dieser Mann und diese Bewegung hasserfüllt judenfeindlich ist. Klar ist, dass es ein Antisemitismus der Gewalt ist. Das Zweite ist, dass es ein Lebensraumkrieg, also dass das deutsche Volk Lebensraum brauche im Osten und dass dieser Lebensraum nur durch Gewalt, nur durch Krieg zu erringen sei. Auch das macht das Buch unmissverständlich klar. Und drittens, dass es um eine Diktatur geht, dass die künftige Gesellschaftsordnung kein demokratischer Rechtsstaat sein würde.
Es gibt auch eine Stelle in diesem Buch, wo Hitler schreibt, hätte man zu Kriegsbeginn und während des Krieges einmal 12 oder 15.000 dieser hebräischen Volksverderber so unter Giftgas gehalten, wie Hunderttausende unserer allerbesten deutschen Arbeiter es im Felde erdulden mussten, dann wäre das Millionenopfer der Front nicht vergeblich gewesen. Kann man daraus schließen, dass er da schon Vergasung im Sinn hatte?
Na, das sind Erfahrungen des Ersten Weltkrieges. Er hat den Gaskrieg erlebt. Das hat mit Auschwitz in diesem Sinn nichts zu tun, aber es zeigt ganz klar, wie gewalttätig dieser Mann denkt und was für eine Massengewalt er für möglich hält und sogar befürwortet.
Sie haben jeden Tag Geschichtsstudenten vor sich. Was erhoffen Sie sich von einem solchen Buch für die jungen Studenten der Geschichte? Kann das was Besonderes bringen?
Was die Edition hervorragend bringt, dass man einzelne Kapitel oder einzelne Gedankengänge jetzt aus diesem Buch exemplarisch analysieren kann und damit gewissermaßen zeigen kann, wie man ideologische Texte wissenschaftlich sowohl erschließen als auch dekonstruieren kann.
Noch eine letzte Frage, Michael Wild. Es gibt auch jetzt sehr stark die Forderung, dass alle unkommentierten Ausgaben von Mein Kampf, die jetzt gedruckt werden könnten, dass die alle verboten werden sollen. Was sagen Sie dazu?
Ach ja, Mein Kampf ist überall im Internet zu haben. Dieser Text ist ein historischer Text. Wer ihn heute liest, wird nicht wegen des Textes Nazi. Und von daher würde ich auch möglicherweise jetzt unkommentierte Druckausgaben relativ gelassen sehen.
Das war Michael Wild, Professor für Geschichte im 20. Jahrhundert an der Humboldt-Universität Berlin, über das Buch Hitler, mein Kampf, eine kritische Edition. Es ist im Eigenverlag des Instituts für Zeitgeschichte München erschienen, umfasst 2000 Seiten und kostet 59 Euro. Orthodoxe Rabbiner haben eine beeindruckende Erklärung zum Dialog mit Christen herausgebracht. Dazu gleich mehr. Im Anschluss wird Rabbiner Paul Moses Strasko aus Seattle den Wochenabschnitt der Tora der fünf Bücher Mose auslegen. Doch zunächst der Nachrichtenüberblick.
In Frankreich ist eine Diskussion über das Tragen der jüdischen Kippa in der Öffentlichkeit entbrannt. Zahlreiche Politiker kritisierten die Empfehlung der jüdischen Gemeinde von Marseille, die Kopfbedeckung vorerst nicht mehr auf der Straße zu tragen. Die Regierung sei für den Schutz von Juden vor antisemitischen Taten verantwortlich, betonten führende Politiker. Die jüdische Gemeinde in Marseille hatte am Dienstag als Reaktion auf eine Messerattacke gegen einen jüdischen Lehrer zu einem Kippa-Verzicht aufgerufen. Der Präsident des jüdischen Dachverbandes CRIF, Roger Cuquier-Mont, sagte, die Empfehlung von Marseille transportiere eine Haltung von Aufgabe und Verzicht. Marseille hat mit 70.000 Mitgliedern die zweitgrößte jüdische Gemeinde Frankreichs nach Paris. Ein 15-jähriger Türke kurdischer Herkunft hatte am Montag einen jüdischen Lehrer mit einer Machete angegriffen und sich auf den sogenannten Islamischen Staat berufen. Da die Machete stumpf war, wurde der Angegriffene nur leicht verletzt. Die Staatsanwaltschaft leitete Ermittlungen wegen versuchten Mordes sowie wegen Terrorverherrlichung ein. Der Jugendliche geht nach Angaben der Staatsanwaltschaft in Marseille auf ein Gymnasium. Schon im Oktober und November waren in Marseille Juden von mutmaßlichen Islamisten mit Messern angegriffen und verletzt worden. Der Jüdische Weltkongress hat das Erscheinen einer neuen, kritisch kommentierten Ausgabe von Adolf Hitlers Hetzschrift »Mein Kampf« in Deutschland kritisiert. Die Veröffentlichung sei überflüssig, sagte Präsident Ronald S. Lauder in New York. Der Präsident des Zentralrats der Juden in Deutschland, Josef Schuster, hatte im NDR erklärt, er halte die Veröffentlichung für sinnvoll. Zwei Flüchtlinge aus Syrien und Afghanistan haben einen Juden aus Frankreich im Fährbahnhof Puttgarden beschimpft, bedrängt und beraubt. Das 49-jährige Opfer habe eine Kippa getragen und sei daher als Angehöriger des jüdischen Glaubens erkennbar gewesen, teilte die Polizei mit. Der 30-jährige Syrer und der 19-jährige Afghaner sollen den französischen Geschäftsmann zunächst als Ehud, also als Juden, beschimpft haben. Danach rissen sie ihn zu Boden, traten auf seine Hand und entwendeten eine Umhängetasche mit Bargeld und EC-Karte. Gegen beide Täter läuft ein Strafverfahren. Soweit die Meldungen.
Gemeinsame Aktionen und das organisierte Gespräch mit den Christen ist jüdischerseits in hohem Maß den liberalen Juden überlassen. Die Orthodoxen oder auch Gesetzestreuen halten sich noch immer eher zurück. Umso mehr überraschte vor ein paar Wochen eine Erklärung namhafter orthodoxer Rabbiner aus verschiedenen Ländern mit dem Titel »Den Willen unseres Vaters im Himmel tun«. Gottes Wille sei es, schreiben die Unterzeichner, die ausgestreckte Hand der christlichen Brüder und Schwestern zu ergreifen. Den guten Willen der Christen sehen sie vor allem seit der Erklärung Nostra Aetate, mit der das Zweite Vatikanische Konzil vor 50 Jahren den Abschied der katholischen Kirche vom Antijudaismus erklärte und die bis heute Wirkung zeige. Was ist der Inhalt der orthodoxen Deklaration? Heinz-Peter Katlewski hat in Düsseldorf mit einem der Initiatoren gesprochen.
Wir müssen doch von orthodoxer Seite aus auch irgendwie mal was sagen. Das heißt nicht nur einfach reagieren oder mitmachen, sondern auch wirklich mal agieren und aktiv auf die christliche Seite zukommen.
Rabbiner Jehoshua Ahrens war im Jahr 2015 Gemeinderabbiner der jüdischen Gemeinde Düsseldorf. Davor amtierte er in Zürich und Sofia. Zurzeit arbeitet er für ein Forschungsprojekt des Schweizerischen Nationalfonds und an seiner Doktorarbeit. Der 37-Jährige gehört zu einer Gruppe von weltweit 25, zum Teil recht namhaften orthodoxen Rabbinern, die sich seit vielen Jahren am jüdisch-christlichen Dialog beteiligen. Sie fordern die jüdische Orthodoxie auf, die Veränderungen in der christlichen Lehre im Verhältnis zu den Juden zu würdigen und einen Weg zur Partnerschaft zwischen Juden und Christen anzustreben. So heißt es in ihrer Erklärung:
Wir würdigen, dass sich die offiziellen Lehren der katholischen Kirche über das Judentum seit dem Zweiten Vatikanischen Konzil grundlegend und unwiderruflich geändert haben.
Rabbiner Jeschua Arends:
Jetzt kann man auch einen Schritt weiter gehen und jetzt kann man auch durchaus theologisch das Christentum anerkennen. Das heißt nicht, dass wir Rabbiner auf orthodoxer Seite jetzt Jesus anerkennen, überhaupt nicht. Wir haben auch reingeschrieben, wir sehen, dass da noch sehr große Unterschiede bestehen, aber es gibt ja eben auch viele Dinge, die wir gemeinsam haben.
Zum Beispiel den Monotheismus, den Glauben an den einen Gott. Im orthodoxen Judentum gilt das Christentum mit seiner Lehre von der Menschwerdung Gottes, der Dreieinigkeitslehre, der Marienverehrung, den Jesusstatuen, Kruzifixen und Ikonen gemeinhin als falscher Kult, als Götzenverehrung, hebräisch Avodah Zarah.
Wir haben gesagt, grundsätzlich, das Christentum ist monotheistisch, ist auch in dieser abrahamitischen Tradition. Christentum ist kein Avodah Zarah, also kein fremder Kult oder Götzendienst. Wir möchten den Respekt, der uns ja auch entgegengebracht wurde, auch den Christinnen und Christen entgegenbringen und sagen, nein, das Christentum ist eben kein Götzendienst, sondern ist auch in dieser monotheistischen Tradition.
Mittlerweile haben über 60 orthodoxe Rabbiner diese Erklärung unterzeichnet. Die meisten kommen aus den USA und Israel. Sie berufen sich auf jüdische Geistesgrößen des Mittelalters und des 19. Jahrhunderts. Zitat aus der Erklärung:
Wie Maimonides und Jehuda Halevi vor uns erkennen wir an, dass das Christentum weder ein Zufall noch ein Irrtum ist, sondern göttlich gewollt und ein Geschenk an die Völker. Indem er Judentum und Christenheit getrennt hat, wollte Gott eine Trennung zwischen Partnern mit erheblichen theologischen Differenzen, nicht jedoch eine Trennung zwischen Feinden.
Aus Europa haben unter anderem die Oberrabbiner von Kroatien, Serbien, Finnland und der französischen Schweiz unterschrieben, außerdem der ehemalige Oberrabbiner Frankreichs. Die beiden Unterstützer aus Deutschland, Jeschua Arends aus Düsseldorf und Steven Langnaas aus München, betreuen gegenwärtig keine jüdischen Gemeinden. Die orthodoxe Europäische Rabbinerkonferenz plant eine eigene Stellungnahme zum Jubiläum von Nostra Aetate in Abstimmung mit dem israelischen Oberrabbinat und der amerikanischen Rabbinerkonferenz, und sie hat ihre Mitglieder aufgefordert, sich nicht der Erklärung anzuschließen. Das, was darin ausgedrückt werde, sei eine Minderheitenmeinung, die nicht den Geist der führenden rabbinischen Autoritäten repräsentiere. Die Initiatoren halten an ihrer Erklärung fest und fordern, künftig häufiger zu gemeinsamen Projekten zwischen Christen und Juden zu finden. Rabbiner Jeschua Arends:
Das soll eben auch was Praktisches werden. Das heißt, wir sind jetzt neu in einer Situation, in der die Trennungslinien weniger zwischen Christen und Juden, und man kann durchaus auch Muslime dazu nehmen, bestehen, sondern eigentlich zwischen religiös und säkular.
Eine aufsehenerregende Erklärung orthodoxer Rabbiner zum christlich-jüdischen Dialog, das war ein Beitrag von Heinz-Peter Kadlewski. Soweit unsere Sendung Shabbat Shalom mit Almut Engelin am Mikrofon. Hören Sie nun die angekündigte Auslegung des Wochenabschnitts der Tora, der fünf Bücher Mose, von Rabbiner Paul Moses Strasko aus Seattle. Es spricht Ernst-Erich Buder.
Da sprach der Ewige zu Mose: Geh hinein zum Pharao, denn ich selbst habe sein Herz und das Herz seiner Diener verhärtet, um in ihrer Mitte diese meine Zeichen zu setzen. Heutzutage ist es schwierig für uns, diese Worte der Tora zu akzeptieren, da sie eine eindeutige Verachtung der Willensfreiheit zu zeigen scheinen. Hätte der Ewige das Herz Pharaos nicht verhärtet, gäbe es keinen Grund, dass so viele Ägypter durch die Plagen litten und sterben mussten. Dieses Gedankenspiel vermittelt den Eindruck, der Ewige sei entweder grausam, sadistisch oder bestenfalls eine Art fanatischer Fan seiner Heimmannschaft. Die jüdische Tradition lehrt uns aber, die Tora spricht zu uns in der Sprache der Menschen. Was können also andere Möglichkeiten sein, um »Ich habe sein Herz verhärtet« zu verstehen? Ein interessantes Gedankenexperiment wäre, das Verhärten des Herzens Pharaos aus Pharaos Sicht selbst zu sehen. Unsere Tendenz ist es, unsere moralischen Urteile auf die Person zu stützen, die in unseren Augen als Held wahrgenommen wird. Mose ist ganz klar der Held. Und deswegen ist Moses Bitte, »Lass mein Volk ziehen«, eine angemessene Anfrage. Mose war der Vertreter eines versklavten Volkes und Pharao der Sklavenhändler mit fast göttlicher Macht. Als Mose sagte, »Lass mein Volk ziehen«, nehmen wir an, dass Pharao eben dies gehört und darauf reagiert hat. Aber so funktioniert es oft nicht. In der Welt Pharaos war Sklaverei normal. Darüber hinaus war Mose für Pharao nicht, was Mose für uns ist. Mose war, im Grunde genommen, sein Halbbruder und deshalb eine Konkurrenz. Als Mose sagte, »Lass mein Volk ziehen«, hat Pharao vielleicht, »Ich fordere deine Macht heraus«, gehört. Mose sagte aber, »Lass mein Volk ziehen«. Es machte für Pharao keinen Sinn. Er konnte die einzelnen Worte nicht verstehen. Als er sie aber an seine eigenen Vermutungen anpasste, wurde sein Herz verhärtet. Wie oft machen wir das Gleiche? Wir nehmen an, dass wir dem anderen zuhören. Ist das aber die Wahrheit? Wenn irgendjemand eine uns entgegengesetzte politische, religiöse, spirituelle oder persönliche Ideologie vorträgt, hören wir seine Worte? Oder hören wir unsere eigene, schon vorgeprägte Meinung ihm gegenüber? Sind wir jederzeit bereit, eine andere Meinung zu hören? Wann war es das letzte Mal, dass wir unsere eigene Meinung geändert haben? Sind unsere Herzen schon verhärtet? Das Gespräch bleibt ein Versuch, meine Meinung als die richtige hervorzuheben, statt deine zu verstehen. Mein Herz bleibt verhärtet und deshalb kommen Plagen. Die Geschichte Pharaos ist keine Geschichte eines Gottes, dessen Wunsch es ist, sich in menschliche Belange einzumischen, sondern eine Geschichte darüber, ein klareres Verständnis unserer vorgefertigten Meinungen zu gewinnen. Es stellt eine Hoffnung dar, dass wir irgendwie anfangen, dem anderen zuzuhören, wenn unsere Herzen nicht schon verhärtet sind. Shabbat Shalom.
Das war die Auslegung des Wochenabschnitts der Tora der fünf Bücher Mose von Rabbiner Paul Moses Strasko aus Seattle.
Shabbat Shalom, das Magazin aus dem jüdischen Leben. Jeden Freitag um 20:30 Uhr auf NDR Info.